Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen seid Ihnen, Ihre Andrea Marti. Die Sendereihe «Lebe die Heilige Messe» will die einzelnen Elemente und Symbole der Heiligen Messe erklären. Denn was man besser versteht, kann man besser mitvollziehen. Vielleicht geht es Ihnen wie mir, da hat man sich an den Ablauf der Liturgie gewöhnt und denkt, es ist halt so. Welche tiefere Bedeutung aber hinter den kleinsten Gesten und den unscheinsten Worten steckt und was jeweils ihr Ursprung ist, davon hat man oft wenig Ahnung. Und man könnte nicht eine schlüssige Antwort geben, wenn man gefragt würde. Wie bibelfest sind Sie, dass Sie gewisse Passagen der Heiligen Messe in der Bibel wiederfinden? Hätten Sie gewusst, abgeleitet von der Bibel, dass sich bereits der reumütige Zöllner im Tempel auf die Brust geschlagen hat, um das Erbarmen auf sich herunterzurufen? Oder hätten Sie gewusst, dass bereits der Apostel Paulus die Gemeinde mit dem Gruß «Der Herr ist mit euch» angeredet hat? In den vergangenen Sendungen hat Pfarrer Andreas Fuchs immer wieder die Heilige Messe mit der Bibel verknüpft. Im letzten Teil ging es um die Predigt und heute geht es weiter mit dem Glaubensbekenntnis und den Fürbitten im 11. Teil. Und wir freuen uns auf die Erschließung weiterer Stationen des Ablaufs der Heiligen Messe und deren Sinngehalt. So begrüße ich Sie, lieber Pfarrer Andreas Fuchs, ganz herzlich.
Ja, wir kommen zum Glaubensbekenntnis oder zum Credo, wie man auch sagt. Credo ist einfach das erste Wort des lateinischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube, heißt das. Und das Glaubensbekenntnis ist die Antwort auf das Evangelium und die Predigt, also auf die Verkündigung des Wortes Gottes. Das heißt, wenn ich Credo sage, wenn ich sage, ich glaube, dann sage ich glaube das, was ich gehört habe. Ich sage Ja zum Wort Gottes. Ich sage Ja zu dem, was Gott mir durch seine Boten auch verkündet hat. Es ist auch ein Glaubensbekenntnis. Das heißt, wenn ich etwas bekenne, dann teile ich meine innerste Überzeugung öffentlich mit. Das heißt, mit anderen Worten, die anderen dürfen und sollen wissen, was ich glaube. Ich möchte meinen Glauben auch vor der Welt kundtun, so wie auch die Heilige Schrift sagt, dass Jesus seinen Glauben oder sein Bekenntnis vor Pontius Pilatus und der ganzen Welt abgelegt hat und dass auch wir unseren Glauben nicht verleugnen sollen, sondern auch wirklich den Glauben bekennen. Das heißt, auch wenn der Glaube dann das Leben des Glaubens ganz persönlich ist, aber der Glaube an sich, das Leben des Glaubens hat auch eine öffentliche Seite. Man bekennt ihn auch. Jesus fordert ja die Apostel auch auf, alle Menschen zu seinen Jüngern zu machen, also den Glauben zu verkünden, das Wort Gottes zu verkünden, sie zum Glauben zu führen. Jesus sagt ja, auch wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, eben nicht Ja sagt zu dem, was Gott ihm sagt, was Gott ihm verkünden lässt und sich nicht taufen lässt, der wird nicht gerettet werden. Dann das Glaubensbekenntnis erinnert uns auch daran, wer glaubt, ist nicht allein. Einerseits haben wir uns den Glauben nicht selber zusammengebastelt. Der Glaube ist immer ein Geschenk, nicht nur, dass ich überhaupt glauben kann. Gott ermöglicht mir, Ja zu sagen. Gott schenkt mir den Glauben, schenkt mir die Möglichkeit, an ihn zu glauben. Die sogenannte theologische Tugend des Glaubens ist die übernatürliche Gabe, also ein übernatürliches Geschenk. Das heißt, ein Geschenk Gottes, also etwas, das nicht ich mir gemacht habe, sondern ein Geschenk Gottes, durch das ich an Gott glaube und an das, was er mir sagt, was er mir durch seine Kirche sagt. Eben ganz praktisch wird das in der Heiligen Messe. Ich, Credo, ich glaube an das, was Gott mir sagt, das Wort Gottes, die Lesungen, das Evangelium und das, was er mir durch seine Kirche zu glauben vorlegt, die Predigt, wenn sie wirklich so ist, wie sie sein sollte, nämlich, dass das Wort Gottes verkündet wird, dass das, was Gott zu allen und für alle Zeiten gesagt hat, ganz aktuell für mich eben da geschenkt wird. Wer glaubt, ist nicht allein. Das heißt, der Glaube ist immer in Gemeinschaft. Das heißt, damit ich überhaupt sagen kann, ich glaube, damit ich meinen Glauben bekennen kann, auch den Glaubensinhalt bekennen kann, denn der Glaube ist nicht inhaltslos. Sicher, ich glaube an Gott, ich glaube an eine Person. Es ist eine persönliche Beziehung, aber der Glaube beinhaltet auch etwas. Der Glaube ist nicht einfach eben, ich glaube Jesus und fertig. Und wer Jesus ist, ob er der Sohn Gottes ist oder nicht, das spielt nicht so eine Rolle. Nein, nein, es spielt eine Rolle. Denn wenn er nicht der Sohn Gottes wäre, dann würde ich nämlich auch nicht an ihn glauben. Dann würde ich auch nicht mein Leben ihm schenken. Dann würde ich auch nicht an das glauben, was er mir sagt und durch seine Kirche zu glauben heißt. Das ist das eine. Wer glaubt, ist nicht allein. Das andere ist, wir glauben alle dasselbe. Wir sind eins in der katholischen Kirche. Das ist das Schöne. Das heißt, wenn ich glaube, wenn ich meinen Glauben bekenne, hier in der Schweiz, dann bekennen die Menschen in Brasilien, in Portugal, in Irland, in Südafrika, in Honolulu oder sonst irgendwo auf der ganzen Welt denselben Glauben. Wir sind alle verbunden. Wir haben diesen Glauben, den wir alle uns nicht selber zusammengebastelt haben, sondern von Gott bekommen haben, angenommen und sagen dazu ja. Deshalb glauben wir auch dasselbe. Sonst, wenn jeder seinen eigenen Glauben zusammenbastelt, ja gut, dann glaubt man nie dasselbe. Dann hat jeder irgendeine eigene Meinung, wer jetzt der Heilige Geist ist, wie man erlöst wird, wie Jesus in der Eucharistie gegenwärtig wird, ob es überhaupt die Eucharistie und die sieben Sakramente gibt und so weiter. Eben, wenn wir uns nicht an das halten, was Gott uns schenkt, dann ist Trennung. Und Trennung kommt sicher nicht von Gott, weil er einer ist, auch wenn in drei Personen, aber er ist ein Gott und er ist die Einheit und er will uns eins machen, ganz mit ihm. Dann gibt es, wie ich schon erwähnt habe, auch einen Glaubensinhalt und der Glaubensinhalt wurde schon von frühester Zeit an in Worten auch gefasst. Paulus sagt auch, ich habe euch weitergegeben, was auch ich empfangen habe. Und dann kommt ein kurzes Glaubensbekenntnis. Jesus ist gestorben, gemäß der Schrift, und ist am dritten Tage auferstanden, gemäß der Schrift. Und es gibt noch mehrere solche Texte in der Heiligen Schrift, wo der Glaube in ganz kurzen Formeln auch wie zusammengefasst wird, also der Inhalt unseres Glaubens. Das wurde dann durch die Kirche im Laufe der Zeit auch noch mehr ausgeführt, vor allem dann auch, wenn es da Leute gab, zum Beispiel der Arius, der behauptete, ja, Jesus ist zwar ein vollkommener Mensch, er ist wirklich fast Gott oder ähnlich wie Gott, aber er ist nicht Gott. Und dann gab es das Konzil, vor allem in Nicea zu 325 und dann Konstantinopel 381, wo dieser Glaube dann auch geprüft wurde und die Konzilsväter da das vor Gott auch geprüft haben, in der Heiligen Schrift, miteinander geschaut haben, ja, was ist jetzt der Glaube, den Jesus uns wirklich anvertraut hat? Ist er Gott ähnlich Jesus oder ist er Gott gleich? Es ist nur ein Jota, worum es eigentlich geht. Auf Griechisch ist das Homo Usios oder Homoi usios. Aber dieses Jota macht sehr viel aus. Je nachdem heißt es eben Gott ähnlich oder Gott gleich. Und die Konzilsväter haben den Glauben, den Jesus uns geschenkt hat, bekannt und haben gesagt, Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Er ist nicht nur Gott ähnlich, sondern er ist Gott. Er ist Gott gleich. Und das merkt man dann auch, wenn man das sogenannte große Credo betet oder das Niceno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis, wahrer Gott vom wahren Gott, Licht vom Licht gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater und so weiter. Eben, es sind alles Ausdrücke, die zeigen, Jesus ist wirklich wahrer Gott. Sicher ist dann auch wahrer Mensch geworden zu unserem Heil und für uns Menschen ist er Mensch geworden, hat er Fleisch angenommen durch die Jungfrau Maria und so weiter. Also heute gibt es in der Heiligen Messe vor allem zwei Glaubensbekenntnisse, das apostolische Glaubensbekenntnis, das ist das kürzere mit 12 Artikeln, weil es oder 12 Aussagen, könnte man sagen, weil es eben 12 Apostel gibt und das große Glaubensbekenntnis eben, das auf die Konzilien von Nicea und Konstantinopel zurückgeht.
Herr Pfarrer Fuchs, welches Glaubensbekenntnis wird jeweils an welchen Festen gebetet? Und wieso wird nicht immer das große Glaubensbekenntnis gebetet? Denn offensichtlich in anderen Ländern wird ausschließlich nur das große Glaubensbekenntnis gebetet.
Ja, wenn man im Messbuch schaut, dann ist das nicht vorgeschrieben, welches der beiden Glaubensbekenntnisse jeweils gebetet werden soll. Es stehen beide im Messbuch und zwar steht das große Glaubensbekenntnis zuerst und dann heißt es nachher, anstelle des großen Glaubensbekenntnisses kann das apostolische Glaubensbekenntnis gebetet werden. Und das entweder in der Landessprache oder auch auf Lateinisch gebetet oder auch gesungen. Da gibt es ja auch sehr schöne Vertonungen. Es ist mehr oder weniger freigestellt, könnte man interpretieren. Man könnte auch interpretieren, wenn da zuerst das Große steht und das heißt, anstelle des Großen kann auch das apostolische Glaubensbekenntnis gebetet werden, dass es eigentlich so normalerweise das große Glaubensbekenntnis wäre und je nachdem aber schon auch das apostolische Glaubensbekenntnis. Und in anderen Ländern wird das tatsächlich so gehandhabt. Also wer zum Beispiel schon einmal in Italien war, der wird gemerkt haben, dass da immer das große Glaubensbekenntnis gebetet wird oder praktisch immer, je nachdem so in der Fasten- und in der Osterzeit, dann auch das apostolische Glaubensbekenntnis. Eben an sich, es geht beides. Die Schweizer oder deutschsprachigen Gebiete haben vielleicht so den Hang, möglichst alles kurz zu fassen oder zu machen. Und deshalb wählt man dann das, was kürzer ist. Aber ist eigentlich schade. Es wäre schön, eben, wenn schon beide im Messbuch zur Verfügung stehen oder wenn es die Möglichkeit ist, beide oder eines von beiden zu nehmen, dass man da dann eben auch ein bisschen abwechselt, damit die Leute sich auch bewusst sind, aha, es gibt durchaus zwei Glaubensbekenntnisse.
Lieber Herr Pfarrer Fuchs, wieso betet man nicht täglich das Glaubensbekenntnis?
Ja, man könnte das natürlich machen. Also in der Liturgie ist immer wichtig, man könnte vieles machen, man könnte vieles auch anders machen. Wir machen es einfach so, wie die Kirche aktuell es uns sagt. Es kann schon auch sein, dass die Kirche eines Tages sagt, ja gut, also es ist dringend notwendig, die Leute kennen das, weder das apostolische noch das große Glaubensbekenntnis, ja, wir müssen das fördern und ab heute wird jeden Tag entweder das eine oder das andere gebetet. Könnte auch sein, weil so von der Geschichte her ist das nämlich noch interessant, wie dieses Glaubensbekenntnis überhaupt in die Heilige Messe gekommen ist, weil das war nicht schon von Anfang an so. Das Sanctus, das hat man schon immer gebetet und andere Gebete auch, aber das Credo nicht. Die Geschichte ist so, dass der Patriarch Timotheus von Konstantinopel um 515 war, dass der war sogenannt monophysitisch gesonnen. Also, dass Gott eben einfach ein Gott ist und fertig und nicht drei Personen. Aber um seine Rechtgläubigkeit zu beweisen, hat er dann in jeder Messe das Credo beten lassen. Eben in jeder Heiligen Messe damals. Und diesem Beispiel ist dann der ganze Orient gefolgt. Und dann irgendwie kam der Gebrauch des Credo auch nach Spanien, weil Spanien damals unter byzantinischer Herrschaft war. Eben Konstantinopel, Byzanz, eben unter der Herrschaft. Und 589 wendet sich der König Rekaret dem katholischen Glauben zu. Und so wird das Glaubensbekenntnis zusammen mit dem Vater Unser in jeder Heiligen Messe gesprochen als Vorbereitung zur Heiligen Kommunion. Ist auch noch schön, eben nicht dort, wo es jetzt heute steht, sondern zur Vorbereitung zur Heiligen Kommunion. Sich nochmals bewusst werden, wen ich da empfange, den Glauben nochmals erwecken. Dann von Spanien her ist das Credo wahrscheinlich nach Irland und England gekommen, also das Credo, das gab es ja schon vorher, aber einfach dieser Brauch, es in der Heiligen Messe zu beten. Dann war Alcuin, der war am Hofkar des Großen tätig. Und so kam der Gebrauch des Credo in der Heiligen Messe nach Aachen. Und dort wurde es im Normalfall nach dem Evangelium dann gesungen. Also eben das war im 6. Jahrhundert. Dann 1014, also einige Jahrhunderte später, kam Kaiser Heinrich II. Nach Rom und der ist dann sehr erstaunt, dass da in Rom das Credo fehlt, dass man das Credo da in der Heiligen Messe nicht singt und nicht betet, dass das, was in Deutschland schon gang und gäbe war, dass das in Rom scheinbar überhaupt nicht der Fall ist. Und dann erklären ihm die römischen Kleriker, dass die römische Kirche nie vom Irrtum berührt worden sei und sie es darum nicht nötig habe, so oft den Glauben zu bekennen. Das ist auch eine schöne Begründung. Und Papst Benedikt VIII. Gibt dann den Drängen des Kaisers nach. Das heißt, das Credo wird für die Gesamtkirche angeordnet, also eben erst im 11. Jahrhundert. Und dann wird auch der Gebrauch genauer festgelegt, nämlich am Sonntag und in den Feiern, wo im Credo die Festgeheimnisse erwähnt werden. Und das bleibt dann so bis 1955. Da wurde es nochmals dann geklärt, eigentlich dann einfach am Sonntag und bei Hochfesten. So ist es heute ja auch noch. Also nicht in jeder Heiligen Messe, sondern nur am Sonntag und bei Hochfesten. Nicht bei Festen oder bei Gedenktagen oder eben in jeder Heiligen Messe, sondern bei Hochfesten und am Sonntag. Einige Worte noch zum apostolischen Glaubensbekenntnis. Dieses apostolische Glaubensbekenntnis ist eine Zusammenfassung des Glaubens der Apostel. Also dies Glaubens, den Jesus den Aposteln anvertraut hat und den die Apostel uns weitergegeben haben. Und es ist im 2. Jahrhundert entstanden. Aber dann gibt es eine schöne Geschichte aus dem 8. Jahrhundert, die besagt, am Pfingsten, als der Heilige Geist herabgekommen ist, gehen dann die Apostel in alle Welt hinaus. Und dann hätte Petrus gesagt, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Dann sein Bruder Andreas und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und so weiter. Also jeder der 12 Apostel hat einen Satz des apostolischen Glaubensbekenntnisses gesagt. Und so ist dann eben, so sagt diese Geschichte, aus dem 8. Jahrhundert das apostolische Credo entstanden. Ist vielleicht westliche Menschen fragen dann immer, ja, ist das historisch? War das genau so? Es geht ja bei dieser Geschichte jetzt eben, man kann sagen, ja, es ist im 2. Jahrhundert entstanden. Ob es genau so entstanden ist, eigentlich spielt das nicht so eine Rolle. Oder das ist nicht das Wesentliche, sondern das Wesentliche ist, dass das apostolische Glaubensbekenntnis den apostolischen Glauben uns kundtut. Das heißt, den Glauben, den Jesus den Aposteln gegeben hat. Das ist doch viel wichtiger als wie genau das entstanden ist. Das spielt doch keine Rolle. Oder spielt doch keine Rolle, ist vielleicht ein bisschen falsch gesagt, ist nicht die erste Dringlichkeit, sondern es ist wichtig, ja, dass unser Glaube auf Jesus zurückgeht, dass unser Glaube ein apostolischer Glaube ist, dass unser Glaube der Glaube ist, den Jesus den Aposteln gesagt hat. Das ist das Wichtige. Wie das apostolische Credo dann konkret entstanden ist, das interessiert ja die Historiker, aber das ist eben, ich würde mal sagen, nicht wichtig, ist vielleicht ein bisschen falsch, ist zweitrangig. Wichtig ist dann vielmehr, dass man den Glauben lebt und eben, dass man sich bewusst ist, es ist nicht irgendein Glaube, den irgendjemand da mal ein paar Jahrhunderte später erfunden hat oder sich selber zusammengebastelt hat, sondern es ist der Glaube, den Jesus den Aposteln geschenkt hat. Aber wichtig ist auch beide Glaubensbekenntnisse, sowohl das apostolische wie auch das große Glaubensbekenntnis sind Taufbekenntnisse, sind dreifaltig auch aufgebaut. Vater, Sohn und Heiliger Geist und dann Gottes Wirken in der Kirche. Das heißt, eben ich bekenne meinen Glauben, oder früher wurde die Taufe, je nachdem, sagt man, gespendet in den ersten Jahrhunderten. Glaubst du an Gott, den Vater, eben den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Ich glaube. Erste Übergießung eben im Namen des Vaters. Glaubst du an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und so weiter? Ich glaube. Und des Sohn, eben, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also eben, es ist Glaube und Taufe, die zusammengehören, und Glaube und Leben, die auch zusammengehören sollen. Das heißt, eben dieses Ich glaube, das wir ja auch in der Osternacht wieder erneuern. Ich wieder sage und ich glaube. Dreimal sagen wir dem Bösen ab, dem Pomp, dem Blendwerk des Teufels, ich wieder sage, das heißt, ich sage nein, ich sage ab, ich verzichte, ich möchte mit dem nichts mehr zu tun haben und ich glaube an Gott, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Das heißt, eben dieses Ich glaube ist nicht nur eine Angelegenheit des Verstandes, sondern des ganzen Menschen. Der Einsatz aller Kräfte ist nötig. Das heißt, wenn ich sage, ich glaube, übergebe ich mich ganz Gott. Es ist nicht so, dass ich einfach einige Glaubenssätze intellektuell mit meinem Verstand bejahe. Ah, ja, ich sage, ja, Gott, dreifaltig, ja, kann ich annehmen, gut. Menschwerdung, Jesus, kann ich auch noch ja dazu sagen. Also, nein, so funktioniert es dann nicht, sondern das Zweite Vatikanische Konzil hat im Dokument Dei Verbum über die göttliche Offenbarung in Punkt 5 sehr schön gesagt, was ich glaube eigentlich heißt. Und da steht, dem offenbarenden Gott ist der Gehorsam des Glaubens zu leisten. Darin überantwortet sich der Mensch als Ganzer in Freiheit, indem er sich dem offenbarenden Gott mit Verstand und Willen unterwirft und seiner Offenbarung willig zustimmt. Also das, was wir schon vorher gesehen haben, sicher sind immer beide Aspekte. Eben, es ist der Glaubensinhalt. Der Glaube ist nicht leer, er hat einen Inhalt. Es gibt ein Glaubenswissen auch. Ich ordne mich Gott mit Verstand und Willen unter und stimme seiner Offenbarung willig zu, das heißt, seiner Offenbarung oder das, was Gott gesagt hat, gezeigt hat, mir offenbart hat, offengelegt hat oder so wie den Vorhang gezogen hat und jetzt sehe ich die Wirklichkeit, da sage ich ja. Und nicht einfach, ja, ich sage, ja, stimmt, ja, ja, ist alles da und ist gut so. Nein, eben, ich sage ja, ich möchte auch wirklich diese Wirklichkeiten leben. Oder anders gesagt, vielleicht ein bisschen hinkendes Beispiel, so wie ein Buffet, das eröffnet wird. Das heißt, zuerst eben hat es einen Vorhang oder eine Schranke, dann sehe ich nichts. Und durch die Offenbarung Gottes zeigt er mir die ganze Herrlichkeit des Buffets. Und dann, ja gut, wenn ich sage, ah ja, wunderbar, ich sehe alles, was es hat, also noch einen schönen Tag, ja, und dann gehe ich, ja, da will jeder sagen, ja, aber das ist jetzt schon ein bisschen komisch. Also wenn du schon ja das Buffet siehst, dann ernähr dich davon, dann iss so viel du willst. Und so ist eben auch diese Glaubenswirklichkeiten, wir sagen nicht nur ja und gehen dann weg, sondern ja und feiern die, leben die, dieses Wort Gottes, diese Wirklichkeiten des Wortes Gottes, diese Wirklichkeiten Gottes, die sollen eben auch unser Leben prägen und verwandeln. So prägen und verwandeln, dass Jesus oftmals sagt bei den Heilungen, dein Glaube hat dir geholfen. Nicht dein Glaube hat dir geholfen im Sinn, ja, du hast halt was anderes geglaubt, du glaubst jetzt nicht, dass ich wirklich der Sohn Gottes bin, aber es hat dir doch geholfen. Nein, dein Glaube heißt nicht das, was du dir selber zusammengebastelt hast, sondern dein ganz persönliches dir zu eigen machen des Wortes Gottes, die Annahme des Wortes Gottes, eben dieses sich selber Gott ganz übergeben, wie das Konzil sagt. Dann wichtig, vor allem auch in unserem Glaubensleben, der Ort des Glaubensbekenntnisses. Wir sind ja immer noch in der Heiligen Messe, das heißt Credo und Eucharistie, das gehört zusammen, beziehungsweise das Credo, das Glaubensbekenntnis ist nicht nur Antwort auf die Verkündigung des Wortes Gottes, sondern es ist auch ziemlich direkt vor der Eucharistiefeier, vor dem zweiten großen Teil der Heiligen Messe. Die Eucharistiefeier ist Geheimnis des Glaubens. Jedes Mal nach der heiligen Wandlung bekennen wir es. Mysterium Fidei, Geheimnis des Glaubens. Das heißt, jetzt im Glaubensbekenntnis bekennen wir in Worten, was dann in der heiligen Messe und vor allem beim Hochgebet und bei der Wandlung geschieht. Oder anders gesagt, ohne den Glauben können wir die heilige Messe nicht richtig mitfeiern. Weil ohne den Glauben stehen wir da wie der Esel am Berg, beziehungsweise wie der Mensch vor dem Buffet, das er aber nicht erkennt, weil es immer noch einen Vorhang hat. Er erkennt gar nicht. Und dann sagt er auch, ja, dann beurteilt er so das Äußere, das heißt, wie spannend die Predigt war, wie ihm die Lieder gefallen haben, wie bequem die Bänke sind und einfach all das Äußere. Da merken wir, da treten wir nicht wirklich ein, da glauben wir vor dem Vorhang stehen. Da treten wir nicht ins Allerheiligste hinein durch den Glauben. Und das Credo, das Glaubensbekenntnis spricht, jetzt wenn man einfach so die Teile, die Gewichtung der Teile anschaut, vor allem vom Sohn Gottes, sicher auch vom Gottvater und vom Heiligen Geist, aber die meisten Sätze im Glaubensbekenntnis betreffen Jesus, den Sohn Gottes, sprechen von seiner Menschwerdung, dass er gekreuzigt worden ist, sein Leben hingegeben hat. Das Credo zeigt uns also den, der jetzt dann bald auf den Altar kommt, sein Opfer am Kreuz wieder neu macht. Mit großer Liebe wird das Geheimnis der Menschwerdung genannt. Viele kennen auch wunderbare Vertonungen in der Musik, die das eben sehr wie plastisch beinahe oder auch nachvollziehen oder nachfühlen wollen oder einfach eben, dass die Menschen da merken, was das für ein wunderbares Geheimnis ist. Ja, an Maria Verkündigung und an Weihnachten macht man wenn die Menschwerdung genannt wird, eine Kniebeuge. Früher hat man es jedes Mal, wenn das Credo gebetet wurde, gemacht. Sonst würde man eigentlich eine Verneigung machen. Also jeden Sonntag oder jedes Mal, wenn das Credo gebetet wird, macht man dort, wo die Menschwerdung genannt wird, eine Verneigung. Oder würde man machen. Viele Male fällt das irgendwie leider weg oder denkt man nicht daran. Und auch an Maria Verkündigung und an Weihnachten habe ich gemerkt, auch wenn man sagt, sind die Leute sich leider irgendwie nicht mehr gewohnt. Aber es ist ein schönes Zeichen, dass man eben da wirklich in die Knie geht, weil der Sohn Gottes, weil Gott sich so sehr erniedrigt, so klein macht, dass auch wir uns ein bisschen körperlich klein macht. Und es drückt auch sehr schön den Zusammenhang zwischen Eucharistie und Menschwerdung aus. Ohne Menschwerdung gibt es keine Eucharistie. Wenn Jesus nicht wirklich einen Leib angenommen hätte, dann hätte er auch nicht wirklich am Kreuz sterben und auferstehen können, dann hätte er auch uns seinen Leib, sein Blut nicht in der heiligen Hostie schenken können. Also es ist die gleiche Demut, die gleiche Armut, die gleiche Selbstentäußerung wie bei der Menschwerdung, die wir in der Eucharistie feiern. Wir haben das Fleisch gewordene Wort, das unter den Gestalten von Brot und Wein unsere Speise wird. Und auch da, beim Empfang der Heiligen Kommunion, sprechen wir Amen, der Leib Christi. Und ich sage Amen, ja, es ist so, ich glaube es. Eben ist nochmals, dass dieses Amen ist eigentlich auch wie auch ein Credo. Ja, ich sage Amen, so wie am Schluss des Hochgebetes auch. Ich sage Amen, dieses feierliche Amen, das man auch dreifach singen könnte oder mehrfach, um die Wichtigkeit zu unterstreichen, ja, ich glaube wirklich, dass das Wort jetzt hier Fleisch geworden ist. Eben, ich glaube wirklich.
In der heutigen Sendung spricht Pfarrer Andreas Fuchs in einer mehrteiligen Sendereihe, die unter dem Titel steht »Lebe die Heilige Messe« zum 11. Teil. Vor der Musikpause behandelte er das Credo und nun geht es mit den Fürbitten weiter.
Nach dem Glaubensbekenntnis folgt der letzte Teil des Wortgottesdienstes, bevor dann die Eucharistiefeier mit der Gabenbereitung beginnt, nämlich die Fürbitten oder das allgemeine Gebet, wie man auch sagt. Also Fürbitten sagt eigentlich der Name schon, man betet für jemanden, für etwas und eigentlich nicht für sich selber. Obwohl, wenn man dann gewisse Fürbitten anschaut, dann sind das Bitten. Also vielleicht ist uns das auch schon aufgefallen im Stundengebet, im Morgenlob, in der Laudes, sind es Bitten. Da beten wir für uns. Alle Bitten sind nicht für die anderen, sondern für uns. In der Vesper sind es Fürbitten. Das sind Bitten für andere, in Anliegen für andere. Diese Fürbitten, wie ich erwähnt habe, heißen auch allgemeines Gebet oder Oratio Universalis. Das heißt, es ist Gebet. Oder anders gesagt, alle sollten jetzt wirklich beten und nicht einfach gedankenlos jedes Mal sagen, wir bitten dich, erhöre uns. Also diese Antwort könnte und sollte eigentlich auch ein bisschen anders gestaltet sein. Oder es gibt zum Beispiel auch so in Wochentagsmessbüchern, wo es Fürbitten drin hat, gibt es auch immer wieder mal verschiedene Antworten. Christus höre uns, Christus erhöre uns oder Herr erbarme dich oder andere Bitten erhöre uns, o Herr oder so. Es soll nicht gedankenlos sein. Man sagt, weiß nicht ob bestimmt, aber ich glaube schon, dass da ein Dorfpfarrer einmal dachte, ja gut, also meine Gläubigen, die beten da einfach immer schön brav, wir bitten dich, erhöre uns, die sagen zu allem Ja und Amen. Dann hat er einmal als Fürbitte gebetet, dass der weiße Riese immer weißer wäscht, wir bitten dich, erhöre uns. Also eben so sollte es nicht sein, sondern man sollte wirklich den Kopf beieinander haben. Wir sollten auch Gott etwas zutrauen. Wir sollten ihm zutrauen, dass er uns helfen kann. Gerade zum Beispiel, wenn man das Tagebuch der heiligen Schwester Faustina liest, dann sagt Jesus da immer wieder, vertraue oder das, was mich am meisten betrübt, ist das Misstrauen. Ich kann euch helfen, ich möchte euch gern helfen. Sein Wunsch, uns zu helfen, ist leider oftmals viel größer als unser Wunsch, sich helfen zu lassen. Und das sagt sie auch im Evangelium an vielen Stellen, zum Beispiel bei Matthäus 7,7. Bietet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Also wir sollten wirklich da bei diesen Fürbitten wirklich voll Vertrauen Gott bitten. Und wir sollen nicht nur Egoisten sein und an uns selber denken, sondern auch an die anderen, für die Anliegen der anderen. Das heißt, das ist ja das Schöne im Wortgottesdienst, das wechselt immer wieder. Wir sprechen zuerst zu Gott, loben ihn, danken ihm, dann spricht er zu uns. Und jetzt, eben in der Lesung, in der Predigt, hat Gott zu uns gesprochen und wir sind in seine Nähe gekommen, vertraut mit ihm geworden. Und jetzt bitten wir ihn voll Vertrauen in unseren Anliegen. Interessant ist auch, dass diese Fürbitten eigentlich eine bestimmte Reihenfolge haben sollten. Das heißt, die Reihenfolge, die das Konzil vor allem aufgestellt hat, zuerst Anliegen für die Kirche, dann für Regierende und das Heil der ganzen Welt, dann für die von jedweder Schwierigkeit Bedrückten und für die örtliche Gemeinschaft. Und je nachdem gibt es auch in der Kirche so ein Anliegenbuch oder ein Fürbittenbuch.
Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, für diese schöne Erklärung zum Credo und zu den Fürbitten. Nun, können Fürbitten frei gesprochen werden, also frei formuliert werden?
An sich wird das je nachdem ja gemacht und könnte man auch, obwohl, wie erwähnt, sagt schon, ich meine das Konzil, aber vor allem die allgemeine Einleitung ins Messbuch bei Nummer 46, dort steht, die Reihenfolge der einzelnen Bitten soll in der Regel sein für die Anliegen der Kirche, für die Regierenden und für das Heil der ganzen Welt, für alle von verschiedener Not Bedrückten, für die Ortsgemeinde. Und dann heißt es aber auch, bei besonderen Feiern wie Firmung, Trauung, Begräbnis und so weiter kann die Reihenfolge der Fürbitten jedoch mehr den entsprechenden Anlass berücksichtigen. Wenn es heißt, in der Regel, keine Ausnahme ohne Regel, oder dass man einfach sagt, ja gut, die Kirche möchte sagen, ja gut, es sollte eine bestimmte Reihenfolge haben oder so, das sollte nach Möglichkeit berücksichtigt werden. Aber es ist natürlich auch schön, wenn es wirklich die Anliegen der Ortsgemeinde, also eben die Reihenfolge der einzelnen Bitten, sollen in der Regel sein für die Ortsgemeinde bzw. die Anliegen der Gläubigen wirklich auch aufgenommen werden. Das wäre eigentlich sehr schön.
Herr Pfarrer Fuchs, sollten die Fürbitten einen Bezug zum Evangelium haben, also sprich auch zum Tagesevangelium?
Mindestens so die Einleitung und der Schluss, wenn das möglich ist, muss aber nicht unbedingt sein. Ist einfach schön irgendwie, ich glaube, es hilft den Gläubigen, wirklich besser zu beten, wenn sie auch einen Bezug zur Lesung oder zum Evangelium haben. Aber wenn sie es nicht haben, dann ist jetzt auch nicht schlimm, meine ich. Oder es ist schön, wenn es da ist, aber so die Welt bricht nicht zusammen, wenn es nicht der Fall ist.
Mhm. Herr Pfarrer Fuchs, wer schreibt die Fürbitten?
Gut, je nachdem, so schlussendlich verantwortlich ist meistens praktisch der Priester. Es gibt je nachdem auch Fürbittbücher, das heißt Verlage geben solche Fürbittbücher heraus. Pfarreien, die haben einfach zwei solche Bücher, eine für den Pfarrer, eine für den Lektor, der die Fürbitten dann vorträgt, obwohl dass er die Bitten eigentlich ursprünglich vom Diakon vorgetragen werden, aber wenn man keinen hat, dann macht es der Lektor oder der Kantor. Man könnte auch eben das auch untermalen mit Musik. So. Und dann gibt es so auch einen schönen Kyrie-Ruf, Herr, wir bitten zu dir, Kyrie, Kyrie eleison. Das ist auch, da merkt man, aha, wir beten ja. Es ist nicht einfach irgendwie noch die Verlängerung der Predigt, sondern es ist wirklich Gebet. Oder es gibt auch Fürbittvorlagen so im Internet, die man herunterladen kann. Also, oder wenn andere in der Pfarrei, schön wäre eigentlich, wenn Gläubige der Pfarrei auch wirklich ihre Anliegen zusammentragen würden und einen Vorschlag machen. Es ist auch immer gut, wenn man das noch anschaut, ob es wirkliche Fürbitten sind und nicht irgendwie komische Dinge.
Herr Pfarrer Fuchs, soll man bei den Fürbitten knien?
Gut, wir hatten ja so ganz am Anfang ein bisschen geschaut, eben das Knien, das Stehen, das Sitzen. Man könnte natürlich sagen, man könnte schon auch knien, aber es ist nicht vorgesehen. Es ist vielleicht auch jetzt weniger angemessen, weil man, ja, eben man betet ja nicht an, man betet für. Und das Stehen stimmt, ist schon auch eigentlich angemessen. Sicher, wie schon erwähnt, in der Liturgie könnte man vieles anders machen, aber die Kirche sagt, da soll man stehen und so ganz daneben ist das jetzt auch wieder nicht. Es ist eigentlich schon passend auch, dass man zu den Fürbitten steht.
Herr Pfarrer Fuchs, ich frage mich immer wieder, wieso überhaupt noch Fürbitten an unseren Herrn Jesus Christus richten? Denn wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe. Und er hat uns bereits, bevor wir auf die Welt gekommen sind, angedacht. Und er hat einen Plan, einen Heilsplan für uns. Wieso soll ich trotzdem noch Fürbitten an ihn richten?
Ja gut, ich könnte auch sagen, ja gut, also warum hat es da beim Vater unser 7 oder 8 Bitten, je nach Zählung, also es wird doch genügen, einfach dein Wille geschehe. Er weiß es ja schon. Es ist, ja, also einerseits eben in dem, dass Jesus gesagt, das Vaterunser uns ans Herz gelegt hat oder formuliert hat, zeigt er schon auch, ja, da hat es 7, 8 Bitten. Also nicht nur eine. Und sicher, Jesus sagt auch, euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Aber er fordert uns auch auf, ich habe diese Stelle bei Matthäus 7,7 erwähnt, bittet, dann wird euch gegeben. Und deshalb, es gefällt Jesus, scheinbar muss man sagen, es gefällt Jesus, dass, obwohl er uns ja bestens kennt, mehr als wir uns selber, obwohl er unser ganzes Leben kennt, obwohl er unsere Anliegen kennt, dass man ihn darum bittet, weil das Beten, das Bitten, das Bitten auch für andere drückt auch unseren Glauben aus. Ich glaube, dass Gott mir helfen kann. Es drückt auch unsere Armut aus. Ich bekenne, dass ich arm bin, dass ich nichts habe, dass ich nichts vermag. Ist auch eigentlich ein Akt der Demut, der Armut, dass man sagt, ja, schau, ich bin mir ein Bettler vor Gott und ich komme und bettle immer und immer wieder, weil ich eben nichts habe und weil Gott alles hat und weil ich glaube, dass er alles hat und weil ich glaube, dass er die Liebe ist. Das heißt, dass er nicht nur alle Güter hat, die für mich notwendig sind, sondern dass er sie mir auch geben möchte. Aber dass er auch gerne darum gebeten wird. Man kann auch sagen, könnte den Spieß ein bisschen umdrehen und sagen, ja, sind wir froh, dass wir bitten dürfen, nicht bitten müssen, dass wir jetzt auch noch Fürbitten machen müssen, sondern dass wir beten dürfen, dass er uns die Möglichkeit gibt, unseren Glauben so zu bekennen, unseren Glauben so zu zeigen und dass er auch seine Güte uns jedes Mal wieder neu schenken kann. Sicher, man kann auch sagen, im Vaterunser sind sowieso alle Bitten auch schon zusammengefasst. Im Hochgebet selbst gibt es auch Interzessionen und Interzessionen sind auch für Bitten. Wir beten zum Beispiel für die armen Seelen, für alle jene, die in Not sind und so weiter. Dort gibt es schon auch, also es ist nicht die einzige Stelle, kann man sagen, wo es in der Heiligen Messe Fürbitten gibt, aber hier ganz besonders explizit.
Lieber Herr Pfarrer Fuchs, Sie haben uns heute weitere Aspekte der Heiligen Messe entschlüsselt, sprich das Credo und die Fürbitten. Ich staune immer wieder über diese Fülle und Liebe und Tiefgründigkeit, die in der Heiligen Messe verborgen ist. Und es gelingt Ihnen immer wieder mit Ihrer Liebe zur Liturgie, zur Heiligen Messe, für unseren Herrn Jesus Christus, uns das Geheimnis näher zu bringen, respektive auch zu entschlüsseln. Und wir wurden in der heutigen Sendung so reichlich wieder beschenkt. Und damit das in unserem Leben auch fruchtbar wird und wir immer tiefer die Heilige Messe mitfeiern können, würden Sie uns den Segen Gottes spenden?
Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache, auf die Fürbitte der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ein großes Dankeschön, Herr Pfarrer Fuchs, für Ihre gehaltvolle, verständliche und sehr schöne Hinführung in den Ablauf der Heiligen Messe. Wir wünschen Ihnen zwischenzeitlich bis zur nächsten Sendung im priesterlichen Dienst im Weinberg des Herrn Gottes besonderen Segen und Schutz an der Hand Marias. Mögen für Sie und uns alle die Heilige Messe eine Quelle, die aus dem Herzen Jesu entspringt sein, woraus uns Kraft und das Gute geschenkt wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, welche persönlichen Fragen zum Ablauf der Heiligen Messe haben Sie? Damit Sie eine schlüssige Antwort darauf bekommen und dadurch die Heilige Messe tiefer mitfeiern können und Sie in Ihrem geistlichen Leben wachsen, möchten wir Sie einladen, uns diese mitzuteilen. Schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion@radiogloria.ch oder per WhatsApp, Telegram, SMS mit der Nummer 079 130 95 93 und haben Sie Mut und vergessen Sie nicht, es gibt keine unpassenden Fragen. Wir freuen uns auf Sie. Vergelt's Gott. Diese Sendung möchte ich mit einem Zitat von Pater Andreas Jungmann schließen. Die himmlische Gabe hat einen irdischen Anfang. Mit dem weiteren Programm wünschen wir Ihnen viel Segen und Freude.